Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf mit Thomas Blumenkamp.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Thomas Kalk, ich leite hier im Haus die Musikbibliothek und ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, obwohl unser Gast ein sehr gut bekannter Düsseldorfer ist. Und offensichtlich gibt es aber immer noch genug Interesse, mehr über ihn zu erfahren. Ich werde mich jetzt auch ganz kurz fassen. Ganz herzlich begrüße ich an unserem Interviewtisch unseren Ehrengast Oskar Gottlieb Blaha. Das Interview führen wird Thomas Blumenkamp.
Ich würde gerne direkt ins Gespräch einsteigen. Lieber Oskar, in wenigen Wochen vollendest du dein 90. Lebensjahr und wir haben jetzt heute gerade mal 75 Minuten Zeit, ein kleines Porträt zu zeichnen von dir. Und verständlicherweise kann das in dem kleinen Format, können wir nur Schlaglichter werfen auf dein Leben, auf dein vielseitiges Wirken hier in Düsseldorf und auch auf dein umfangreiches kompositorisches Schaffen natürlich. Ich wollte den Abend so gliedern, dass wir nach der Musik jetzt vielleicht in einem ersten Teil sprechen über dein Leben, über dein Wirken hier in Düsseldorf. Dann gibt es den zweiten kleinen Musikblock, das zweite Drittel deines Werkes Trio für unsere Insel. Und in dem zweiten Gesprächsteil würde ich gerne reden über das von dir so oft erwähnte Dreieck, nämlich das Dreieck Düsseldorf, Jerusalem und Ostpreußen, heute Polen. Und auch gerne ein wenig über deine Jesus-Passion, was, glaube ich, ein Opus Magnum oder ein Schlüsselwerk in deinem Schaffen ist. Wenn du damit einverstanden wärst, würde ich jetzt eine erste Frage stellen, die würde lauten, wie muss man sich vorstellen, einen Tag im Leben des, sagen wir, 6- bis 11-jährigen Oskar in Bachtenstein oder vormals noch in Sandlack, also im Grunde die Zeit deiner ersten Erinnerung, vielleicht von der Einschulung bis zu eurer Flucht nach Niedersachsen. Kannst du etwas erzählen über diesen ersten Jahre in Ostpreußen, über deine Kindheit?
Ja, das Ostpreußen ist mir immer sehr, sehr, sehr präsent. Es ist nie verloren gegangen. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich in einer Schmiede geboren bin. Mein Großvater war Schmied, mein Vater war auch, eher dann nachher nach Königsberg Schiffe bauen ging. Und wir lebten praktisch in der Schmiede am Feuer. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich in der Poststraße auch einen Kamin habe, wo ich Feuer anmachen kann. Und wenn ich abends am Kamin sitze und meinen Whisky trinke, fühle ich mich immer meinem Großvater sehr verbunden. Und dann kommen tolle Gedanken und also Heimat. Ne? Jetzt sind wir aber von dieser Schmiede, da wäre noch viel zu erzählen, dass da jetzt wieder Leute wohnen in dem Herrenhaus, mit denen ich befreundet bin. Dass dort früher gewohnt hat eine Jahntochter, die zur Weißen Rose gehörte, also mit dem Widerstand was zu tun hatte. Das ist aber eine andere Baustelle, glaube ich, das lassen wir mal weg. Wichtig ist, glaube ich, das Umziehen von der Schmiede in die Stadt. Das waren nur ein paar Kilometer und in der Stadt gab es eine alte Kirche. Und diese Kirche war von 1350 oder so ungefähr, also eine frühe gotische Kirche mit einem Kreuz obendran aus der alten Zeit. Und dieses Kreuz war für mich sehr wichtig. Wir haben dann gelernt, wer da oben hängt, das ist dein Freund. Und das hat mich so geprägt, da oben hängt mein Freund. Und der sagt ja, darfst nie Angst haben. Und auch als wir auf der Flucht waren, also durch Minen gefahren sind, wirklich durch schlimme Minenfelder, habe ich vorne am Schiff gestanden, habe den Matrosen gesagt, macht euch nicht in die Hose, wir haben einen großen Freund, der bringt uns hier durch. Also so viel nur ein bisschen romantische, das mag natürlich kindlich Romantik sein, aber komischerweise, es hat mich ungeheuer geprägt, diese Furchtlosigkeit. Also das war schon toll. Und diese Kirche hatte eine Orgel. Die gotische Orgel habe ich nicht mehr kennengelernt, die soll es gegeben haben in Resten auf dem Kirchendach. Die Reste sind leider verbrannt. Ich hatte noch gehofft, sie zu finden, aber die alte von 1650, die habe ich noch gesehen. Und die war deshalb so toll, weil sie hatte einen, nicht nur einen hellen Klang und war immer strahlend. Und sie hatte einen Prospekt, der schon Musik war, wenn die Orgel noch gar nicht spielte. Also die Orgel tönte schon, auch wenn sie gar nicht im Gang war. Und zwar, oben war ein Adler. Der konnte sogar, wenn der Organist ein bisschen Zeit hatte und konnte einen Registerzug ziehen, dann machte der Adler so. Und das hat nun wieder einen biblischen Sinn. Ich habe euch getragen wie auf Adlerflügeln. Also der große Chef da oben ist unser Adler. Dann war ein König David oben mit Harfe, den gibt es heute noch. Dann war, und das fand ich das Allerspannendste, auf dem Rückpositiv saß ein Engel, der haute auf die Pauke. Und diese Pauken waren richtig aus zwei Kupferkesseln. Und die konnte man tatsächlich, bum, bum, ein feste Burg ist unser Gott, und dann bum, bum, das fand ich so toll. Und ich glaube, deshalb habe ich später auch noch synchron Schlagzeug studiert, weil da auf der Orgel dieser Pauke war. Das ist übrigens in Ostpreußen offenbar ein Topos gewesen, auch in Königsberg gab es eine Orgel, die hat sogar zwei Paukenengel, weil die zwei Rückpositiv hatte. Und diese Orgel, die ist wieder aufgebaut worden. Da haben wir Düsseldorfer Kollegen ein bisschen mitgeholfen. Und wir sollten jetzt eigentlich da spielen gehen, aber im Augenblick geht es ja gar nicht. Kaliningrad ist ja einfach für uns nicht gesperrt. Nun denn, die Orgel war einfach mein Schicksal. Und ein letztes noch, diese Orgel sollte eigentlich 1928, 1929 abgerissen werden. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber es war ein Mensch auf der Welt, der hieß Albert Schweitzer. Und der war ein gelernter Organist. Er war ein toller, konnte alles spielen. Bach und so. Hat dann nachher Theologie gemacht und hat Medizin gemacht, der berühmte Albert Schweitzer. Und er hat die sogenannte Orgelbewegung in Gang gesetzt, indem er sagte, die Orgel, die er jetzt hat, mit elektrischem Spieltisch, mit viel Knöpskes und so, ist alles Quatsch. Hat alles mit Orgel eigentlich nichts mehr richtig zu tun. Eine Orgel ist ein Musikinstrument. Die muss bei dir sein. Du musst bei der Orgel sein. Und einmal als Schweitzer hörte, eine Orgel mit elektrischem Spieltisch, da soll er gesagt haben, zu einem Düsseldorfer Kollegen, den kenne ich noch, das ist der von der alte Organist der Friedenskirche, eine Orgel mit, die Orgelbauer, die elektrischen Spieltisch bauen, müssten auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden. Bitte, das sagt der friedliche Albert Schweitzer, man stellt sich das mal vor. So, und der hat die Orgel in Badenstein gerettet, und das fand ich wirklich auch eines der Wunder in meinem Leben. Der hat nur einen Brief geschrieben und hat gesagt, Freunde, wisst ihr, was ihr da habt? Dieses alte Teil bitte nicht abreißen, sondern restaurieren. Und Kemper aus Lübeck hat dann diese Orgel tatsächlich restauriert und ich durfte sie hören. Und deshalb, und dann ist hier Schluss, deshalb bin ich auch jetzt dabei, diese Schuld abzutragen in Polen. Da ist eine Sauerorgel von 1864, die sehr runtergekommen war, ausgeräubert. Und da haben wir Düsseldorfer Kollegen, auch mein Rotary Club, ungeheuer viel Geld gesammelt. Die Orgel, die spielt jetzt wieder. Zwar nur erst mal in der ersten Stufe, aber das soll angeblich weitergehen. Geht zurück auf Albert Schweitzer, geht zurück auf Ostpreußen, geht zurück auf die alte Heimat, geht zurück nach Badenstein. Als der kleine Junge mit 4, 5 Jahren zum ersten Mal die Orgel gehört hat.
Ja, danke, lieber Oskar. Das hast du auch sehr eindrucksvoll. Wir hatten ein Vorgespräch vor einer Woche in deiner schönen Wohnung zur Whiskystunde übrigens. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Schmiede, einerseits deine Herkunft aus der Schmiede, dieses rhythmische Hämmern und dieser berühmte Paukenengel auf dieser schönen Bachtensteiner Orgel, vielleicht mit Impulse waren, dass du später eben auch, man muss sagen, unter anderem Schlagzeug studiert hast, sogar ein Staatsexamen gemacht hast in Schlagzeug, neben Orgel, Klavier und so weiter und so fort. Ich würde jetzt gerne einen Sprung machen. die Flucht liegt hinter euch. Ihr seid in, glaube ich, in Niedersachsen gelandet, in Norddeutschland, steht hier in der Biografie, in dem übrigens sehr erwähnenswerten Büchlein, was Sie, glaube ich, auch erwerben können. Eine Edition der Musikbibliothek, die damals noch unter der Leitung von Frau Scholl stand, die mitverantwortlich ist für dieses Heft, sehr zu empfehlen. Da gibt es diesen biografischen Aufriss und da steht drin, ihr seid dann nach Niedersachsen, Norddeutschland geflohen. Wohin genau? In die Nähe von Hannover oder wo war das dann? Wo seid ihr gelandet für dein Studium dann auch?
Ja, also wir landeten am Ende der Welt. Weg das Ende. Wenn Sie an Hamburg vorbeifahren, nach Stade, liegt ja an der Elbe, nicht? Und wenn Sie dann einen Bus nehmen und fahren nach Himmelpforten, das klingt sehr schön, aber da ist auch schon halb die Welt zu Ende. Und wenn Sie da noch ein Fuhrwerk nehmen, wir wurden im Fuhrwerk abgeholt, und fahren nach Großenwörden. Das ist schon mal in alten Land, wenn Sie wissen, wo das ist, nicht? Da werden Äpfel angebaut am alten Land, Apfel. Und man hat dort eben nur, es gibt keine Trecker, es gibt nur Pferde, oder früher nur Pferde. Und die Ackerstücke sind ganz klein, weil immer Gräben dazwischen sind. Das ist ja alles Gebiet, was praktisch unter dem Sea-Level ist. Also muss man überall Gräben bauen, dass die Äckerchen und die Wiesen nicht absaufen. Und da sind wir also gelandet. Nur ein Glück im Unglück war zwei Dinge. Einmal, dass in diesem Dorf schon 1648, also im Jahr des Westfälischen Friedens, wurde eine Dorfkirche gebaut im Fachwerk. Und da war auch eine Orgel drin. Das fand ich natürlich toll, kannte ich ja von Ostpreußen, Orgel. Nur, diese Orgel, die hatte so eine Pumpe und der Organist konnte nur spielen, wenn einer von uns Jungs an die Pumpe ging und Wind für die Orgel machten. Und ich habe mich immer gemeldet an die Pumpe, weil ich das gut fand, Wind da reinzuhauen in die Orgel. Und so haben wir, und diese Orgel war von einem Orgelbauer gebaut, das weiß ich heute noch, Gebrüder Peter Nell aus Thüringen. Ich habe diese Werkstatt mal besucht. Die Tür ist noch da, aber die Werkstatt ist weg. Also Peter Nell war damals nicht bekannt und baute so kleine süße Orgeln. Und das war das eine. Und das andere, dass dort ein Musiker, entlassen worden war, der sein Geld in der Tanzmusik spielte mit Klarinette und Saxophon, der war eigentlich Oboist im Breslauer Radiosymphonieorchester. Und der, ich weiß nicht, wie das passiert ist, auf jeden Fall, der hatte mich aufgefischt und sagt, ich gebe dir Klavierunterricht. Und diese Stunden dauerten immer 3 Stunden, eine Klavierstunde, 3 Stunden. Hinterher war ich immer kaputt. Das war also wirklich ungeheuer. Und er konnte alles spielen, zum Beispiel, ich hatte nie den Namen Richard Strauss gehört, dann spielte er plötzlich Till Eulenspiegel, lustige Streiche, auf dem Klavier donnerte er rum. Ich habe das also ungeheuer bestaunt. Aber ich hatte eine andere Leidenschaft eigentlich. Ich wollte, hatte irgendwas von Komponieren gehört. Und ich hatte mir eine Geige selbst gebastelt, ich hatte mir dann Notenlinie gezogen und eine eigene Schrift beigebracht. Ich wusste ja nicht genau, wie das ging. Und als mir einmal als wir einmal uns schlecht benommen hatten im Konfirmandenunterricht, ich habe mich da wahrscheinlich sehr schlecht benommen, und dann wurde ich dann zu dem Pfarrer hinterher zitiert. Und er hat, und dann habe ich gedacht, oh, da habe ich, jetzt kriegst du Prügel. Damals durfte noch geprügelt werden. Er hatte also immer so eine Knute, also so Stricke zusammengelegt und damit drosch er immer auf uns ein. Das war üblich, nicht? Heute darf man nicht mehr, aber früher durfte man. Und ich dachte, wenn der mich jetzt alleine bestellt ins Pfarrhaus, oh, dann wird es schlimm. War aber nicht. Er guckte mich scharf an und sagte, hör mal, ich frage mich, was willst du denn mal werden? Und dann habe ich gesagt, wie aus der Pistole geschossen, Komponist. Ich hatte ja schon so Noten geschrieben. Und dann guckte er mich ganz mitleidig an und sagte, das kann man nicht werden. Wie, sage ich? Na sieh mal, Bach, den kannte ich schon. Haydn hatte ich im Radio gehört. Mozart und Beethoven auch im Radio. Die sind alle schon tot. Man kann erst tot, muss tot sein. Und dann kam ein Satz, den ich nicht verstand. Komponist wird man durch die Akklamation der Musikgeschichte. Ich wusste gar nicht, was Akklamation ist. Also ich habe dann überlegt, was kann das sein. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, das stimmt doch irgendwie nicht. Bach hat doch mal gelebt und Mozart auch. Und ich kannte einen Komponisten, den kannte ich noch aus Bartenstein, weil wir immer so Marschmusik hatten. Blaskapelle fand ich ganz toll, bin ich immer mitmarschiert. Und da sangen die Soldaten ein Lied, auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, zwei, drei, vier, und das heißt zwei, drei, vier, Erika, oh, das fand ich schön. Und dann habe ich gehört, dieses Lied von der Erika, das hat Hermes Niehl komponiert. Das war für mich der größte Komponist. Hermes Niehl war mein erster. Und dann habe ich gedacht, Hermes Niehl, der hat doch gelebt. Und der lebte damals wohl auch noch. Und deshalb glaube ich, der Pfarrer hat nicht ganz recht. Ich habe meine eigene Wahrheit und habe dann verfolgt, irgendwann Komponist zu werden. Naja, und dann kam aber das Problem, vom Komponieren kann man nicht leben, also brauchst du einen Beruf. Dann habe ich gedacht, das mit der Orgel ist gut. Dann habe ich Orgel gelernt. Und dann ging die Orgelgeschichte los und simultan immer komponiert.
Ja, so. Und da würde ich gerne noch mal einhaken. Aber vielleicht noch mal ein bisschen.
Muss gut sein.
Ja, es gibt ja auch ein
Leben. Das habe ich noch einmal gehört. Ich will jetzt ganz in die Gegenwart schnell kommen. Ich betreue eine polnische Kollegin, die ich für ungeheuer begabt halte, Editha Müller heißt, sie stammt aus Danzig und hat schon die dritte Kirchenmusikerstelle, auf ihr wird jetzt auch gekündigt. Und ich habe sie angerufen, ich sage, was ist denn nun schon wieder los? Ich habe ihr einen Rat gegeben, ich sage, du musst deine Musik einpacken, erst Bach oder Händel und dann dein Stück und am Schluss am besten Mendelssohn oder Brahms. Also ein Sandwich machen mit deiner Musik, denn niemand kennt das doch. Nein, nein, die Leute müssen meine Musik. Also kurzum, sie wird gekündigt. Begründung, wir wollen einen Kantor und keinen Künstler und schon gar keinen Komponisten. Und dann bin ich immer, das habe ich auch hier in Düsseldorf gehört, und da habe ich gesagt, hallo, wir stellen sich mal vor, ihr hättet jetzt Bach vor euch gehabt und ihr hättet den Bach gehabt, du darfst deine Kantaten und deine Passionen nicht spielen in deiner Lebzeit, denn du musst erst tot sein. Und sonst hätte der Bach nie seine Musik schreiben können. Also war das mit der neuen Musik nicht so falsch, habe ich gedacht. So.
Ja, gut. Ich will noch mal kurz rekapitulieren. Du hast dann natürlich die ganzen üblichen Examen gemacht. C-Examen, B-Examen, A-Examen und so weiter. Du hast das Abitur noch auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, habe ich gelesen. Und dann kommt der Sprung nach Düsseldorf. Der Sprung nach Düsseldorf, 1961. Ne? Da warst du gerade knapp 27 Jahre alt und hast dann hier an der Neanderkirche fast 4 Jahrzehnte das Musikleben in Düsseldorf sehr stark mitgeprägt. Aber du hast mir erzählt, du kamst hier nach Düsseldorf 1961, wie gesagt am 1. April, und es gab in der Neanderkirche weder eine Orgel noch einen Chor. Das heißt, du musstest erstmal massive Aufbauarbeit leisten. Wie ging das vonstatten?
Also, ich wurde im Grunde verhökert. Mein Pfarrer in Düsseldorf, in Hannover, dem ich sehr viel verdanke, er hat ja auch für Philosophie und Berdiaev haben wir beide geliebt und da haben wir uns gefunden. Also, er hatte einen Freund in Düsseldorf, den Pfarrer Dr. Seifert. Der war stolz darauf, ein Enkelschüler von Max Reger zu sein. Er hatte bei einem Regerschüler Orgelunterricht gab und hat mir das gelegentlich auch mal gesagt. Dieser Dr. Seifert, das waren Kriegskameraden, und der Dr. Seifert hat seinem Freund in Hannover gesagt, wir suchen einen, und der hannoverische Pfarrer sagte mir, wir haben einen, das war eine C-Stelle, der hat jetzt A-Prüfung gemacht, der muss eigentlich weg. Okay, und dann wurde ich einfach von diesen beiden älteren Herren, also verhökert. Es kam ein LKW, ich packte meine paar Bücher ein, ein paar Noten und meine Blockflöte und meine Trompete und fuhr nach Düsseldorf in die Pempelforter Gegend, in die Schützenstraße. Nein, erst durfte ich im Übachs Hotel wohnen. Oh, habe ich gedacht. Vornehme Leute in Düsseldorf, Übachs Hotel. Und in dem Zimmer waren Blumen gesteckt. Da habe ich gedacht, das ist eine andere Nummer als Düsseldorf, als Hannover, nicht so, also Düsseldorf. Sehr gut. Und dann kam ich in die Schützenstraße und wollte und musste in der Neanderkirche spielen. Neanderkirche war die Orgel abgeholt worden, das war eine alte Ibach-Orgel, leider, heute würde man sie nicht abholen, also sie war weg und es war auch kein Chor. Und der große Mann, der mich hier dann in Empfang nahm, das war Gerhard Schwarz, da müsste ich eigentlich jetzt viel darüber erzählen, denn er ist der Gründungsvater der ganzen evangelischen Kirchenmusik, ein unglaublicher Typ, der hier die Orgel hochgebracht hat. Er hat Freunde gehabt, die ihm auch Geld gegeben haben. Johanneskirche war doch damals ein Knall in ganz Deutschland. Und er machte Musikfeste, also internationale Organisten haben hier gespielt. Schützfest wurde hier gemacht. Das war also schon ganz toll, Gerhard Schwarz. Und Schwarz war aber, als ich kam, 61, im Grunde, weil seine großen Freunde schon weg waren, gestorben waren, war er eigentlich etwas resigniert und sagte, Sie, damals noch per Sie, Sie sollen hier einen Chor aufbauen, einen Gemeindechor. Das geht in Düsseldorf gar nicht. Da gibt es Mode, da gibt es Banken, da gibt es Kohle und da gibt es Stahl, aber sonst nichts. Und dann bin ich einsam durch die Straßen gegangen, Schützenstraße, und dann sah ich da oben immer so einige Lampen, da habe ich gedacht, na gut, unten ist Banken, Kohle und Stahl, aber oben wohnen hier vielleicht ein paar Leute und die müssen doch irgendwie vielleicht mal Lust haben zu singen, da können wir ja einen Chor aufmachen. Und dann wurde die ganze Gemeinde, das waren damals 24.000 Mitglieder, die wurde aufgefordert, also hier kommt ein junger Kantor, bitte am 5. Mai war das 1961, erster Abend Chorversammlung. Es kamen von dieser Riesengemeinde von 24.000 Leuten, kamen 12. Siehste, sagte der Gerhard Schwarz, nichts zu machen hier. Von diesen 12 Leuten schrieben sich 3 in die Mitgliedslisten ein. Einer war völlig ungeeignet und der andere war etwas komisch. Aber der Dritte, es war ein Tenor ausgerechnet, der singt heute noch mit. Und der hat sich damals eingeschrieben. Und da habe ich gedacht, na bitte. Und dann war ein anderer Pfarrer, der mir sagte, hör mal zu. Klopfte mir auf die Schulter. Nicht traurig sein, wo 2 oder 3 versammelt sind. Und der stammte eigentlich aus Polen. Und der sagte so ein bisschen mit Akzent, der Anfang von der Gemeinde war auch ganz klein. Und da habe ich mir das zu Herzen genommen. Und nach 4 Wochen waren wir schon 20 und nach einem halben Jahr waren wir schon 40 und nach einem Jahr haben wir die erste Bach-Kantate gesungen, Gott, Herr, Sonn und Schild. Und nach 3 Jahren haben wir das erste Weihnachtsoratorium gesungen, dann waren wir schon 60. Also da hat Gerhard Schwarz dann schon geguckt. Und da hat er, ja, das war dann ein bisschen schade eigentlich, aber das war der Anfang, der von null anfing. Und Schwarz, muss ich noch sagen, gab mir den Orgelbauakt und sagte, so, hier, Orgel bauen. Aber, und das muss ich auch noch sagen, er sagte, pass auf. Wir haben zu viele neobarocke Orgeln, das war ja der Stil der Zeit damals, nicht? 1960, 70, alles neobarock, ob das Kreuzkirche war, ob das Friedenskirche war, überall neobarock. Er sagte, es ist grauenhaft, überall neobarock. Dieses Leben geht weiter. Er hatte auch, der Charles, einen Sinn für Jazz und einen Sinn für 12-Tonmusik. Und er hat nie mehr Literatur gespielt. Ich weiß, dass er das alles konnte. Ich habe einmal gehört, da spielte er Stravinskys. Was ist das?
Das ist Sacre.
Nee, nicht Sacre, das ist Das ist Petruschka, nicht? Oder? Was ist das? Da, also irgend so.
Nein, das ist Petruschka. Ja,
das donnerte da auf dem Klavier. Da habe ich gedacht, oh lala. Und improvisiert. Und man sagt, ja, für eine Orgel muss man improvisieren, da müssen Schlagzeug kriegst. Dann, ho, habe ich gedacht, gut, Schlagzeug in der Orgel. Und Obertöne müssen drin, sage ich, gut, modern. Und dann schickte er mich aber nach Luxemburg zu dem Dr. Hubert Meyers. Und der saß zwischen Frankreich und Deutschland. Und er sagte, hallo, wenn ihr jetzt klug seid in Düsseldorf, das war damals noch 1964, 63, wo es noch kein Euro gab und kein Europa, sondern da mussten noch die Grenzen mit Pass überwunden werden. Aber wir hatten die Idee von Europa, sagt er, wir leben in einem Zeitalter von Europa. Mach doch mal eine Europaorgel, also französische Elemente. Was wusste ich von französischen Orgeln? Ich war nie in Paris gewesen. Was wusste ich von spanischen Orgeln? Ich war nie in Sevilla gewesen. Was wusste ich von italienischen Orgeln? Ich war nie in Bologna gewesen. Und dann hat mich dieser Hubert Meyers heiß gemacht, mit ganz wenig Worten eigentlich. Hat nicht so gequasselt wie ich. Und da hat er mir ganz langsam gesagt, du fährst nach Paris, du hörst dir Caracol an, du fährst nach Spanien. Dann bin ich in die GDO eingetreten, bin nach Spanien 63 gefahren. Du fährst nach Italien, das kannte ich ein bisschen, denn einer meiner Orgellehrer war Luigi Ferdinando Tagliavini aus Bologna. Und der hatte ja die ganze italienische Musik, also mit Frescobaldi hatte der das ungeheuer drauf und uns vermittelt. Das war mir klar. Und dann haben wir diese Orgel in Neander gebaut, noch ein bisschen größer ging es nicht mehr. Ich musste eine Empore abreißen, auch ein Roman. Und dann haben wir dann, die nächste Stufe war dann die Orgel in Oberkassel, wo ja dann sogar der Europakranz obendrauf ist. Und dann zogen auch langsam die Katholiken nach, in Franziskus Xaverius und nachher in der Altstadt, in der Basilika. Und so wurde das immer ein bisschen europäischer dann. Das war Gerhard Schwarz, dem ich für Düsseldorf sehr viel verdanke. Ein letztes, ich war entschlossen, in Düsseldorf ein Jahr zu bleiben. Ich wollte Kohle verdienen in der Oper als Aushilfsschlagzeuger. Ich hatte ja Staatsexamen gemacht, relativ gut sogar. Und von dem Geld wollte ich endlich nach Paris, zu Messiaen. Denn das war mein Traum, in Paris. Da spielte damals die Musik. Alle waren in Paris. Stockhausen war in Paris. Wir waren noch in Kellerman, war in Paris gewesen. Alle waren in Paris. Wollte ich hin. Den kannte ich von Hannover schon aus. Also von den Noten. Und dann ist aus diesem einem Jahr sind dann 40 oder 50
fast 40
oder Jahre geworden.
Vielleicht ist das ein guter Moment, also gut, dass du geblieben bist und nicht gegangen bist. Lieber Oskar, du hast uns geschildert, den Neubeginn in Düsseldorf, deine Aufbauarbeit. Ich würde jetzt gerne über die mittleren Jahre sprechen. Du hast dich als unermüdlicher Organist, Chor- und Orchesterleiter, als Organisator für Konzerte mit neuer Musik. Ich denke hier an die Reihe Dreimal Neu, die also dutzende Male stattgefunden hat, jedes Jahr mit drei meist Kammerkonzerten mit neuer Musik. Ich denke aber auch an die drei großen Messiaen-Feste, an das Strawinski-Fest, also ein Haufen Arbeit und viel internationale Gäste nach Düsseldorf geholt. Parallel dazu hast du ja bis Mitte deiner 40er auch noch Kompositionen bei berühmten Leuten studiert. Ich nenne jetzt mal nur Bernd Alois Zimmermann, zunächst in Köln, dann bei Penderecki, der damals in Essen unterrichtete, und dann schließlich bei Mikko Kelemen hier in Düsseldorf und zu guter Letzt bei unserem guten Freund Günther Becker. Wie hast du das geschafft, also diese unglaubliche Fülle an Arbeit, organisatorisch einerseits, musikalisch andererseits, und dann noch gleichzeitig Komposition zu studieren und Stücke zu schreiben? Ich meine, da muss dein Tag ja 36 Stunden gehabt haben.
Ich weiß es eigentlich auch nicht, wie das funktioniert hat. Also in der Rückschau muss ich zumindest meiner Gemeinde sehr dankbar sein, dass sie das alles so auch geschluckt hat, was ich so nebenbei gemacht habe. Da gab es ja noch Schallplatten produziert bei Schwann, als Schwann noch lebte. Oder es gab eine Künstlergilde, die suchten auch so ein, naja, also das war alles sehr witzig. Die Kompositionslehrer waren insofern ein kleineres Problem, weil ich ja sowohl in Köln die 2 Jahre als auch in Essen die 2 Jahre bei Penderecki, auch nachher bei Kellermann und Becker, ja nur zum Kompositionsunterricht gehen musste. Ich brauchte keine Musikgeschichte, keine Harmonielehre, kein Kontrapunkt, kein gar nichts. Das hatte ich ja alles schon gemacht, durch die A-Prüfung, nicht? Insofern brauchte ich nur, das konnte ich bei meiner Gemeinde als Hobby verkaufen, nicht? Und dann zwei Stunden war ich mal weg, ne? Das ging schon. Mit der neuen Musik war das natürlich ein Glücksfall, muss ich sagen. Da muss ich die Düsseldorfer Presse loben. Als wir das erste Konzert gemacht haben mit neuer Musik in der Neanderkirche, da gab es zwar von einem Kritiker Krellmann ein Zeitungsbericht: Ist das neue Musik, Kirchenmusik von morgen, etwa so in der Theotonik? Das war dann nicht so spaßig. Aber sonst gab es eigentlich immer erstaunlich, fast jede, davon kann man heute nur träumen, fast jede Veranstaltung war von Presse besucht und wurde von der Presse berichtet. Und es gibt einen Spruch, der heißt: Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Und wenn du Erfolg hast, dann kann man eine ganze Menge machen. Und wenn es, ja, gegen den können wir ja nichts sagen. Also es gab am Anfang insofern eine Schwierigkeit, bei den gebildeten Popen, sagen wir mal, war ja ein wichtiger Mann Thomas Mann. Thomas Mann galt unter gebildeten Bürgern als ein wichtiger Schriftsteller. Und der Hund, muss ich sagen, hat da einen Roman geschrieben, Dr. Faustus heißt er geheißen. Das ist der Roman, wo Adrian Lewekühn, der Komponist, durch eine Infektion Gehirnhautentzündung bekommt und aufgrund der Gehirnhautentzündung die 12-Ton-Musik erfindet. Das ist insofern eine Sauerei, sage ich mal ganz offen, weil er diesen Roman geschrieben hat in Amerika. Nicht weit neben Thomas Mann wohnte nämlich Arnold Schönberg. Und da schreibt Thomas Mann diesen Roman. Es ist für mich noch heute unverständlich. Und unverständlich ist auch, dass der ach so berühmte Philosoph Adorno dem Thomas Mann bei diesem Roman geraten hat, was man so schreiben kann und so, hat ihm was vorgespielt, Beethoven. Darüber hat der Thomas Mann auch erzählt in seinem Roman, über den Roman, über die Entstehung des Dr. Faustes. Nun kurzum, also kriegte ich dieses von den Seiten des Bildungsbürgertums gehört, hör mal zu, 12-Ton-Musik, das hat doch, hier, ist doch kranke Musik, hat doch Thomas Mann hier, der hatte Syphilis gehabt und hatte die 12-Ton-Musik erfunden, nicht? Also das waren Vorurteile, und wenn Sie da als Einzelkämpfer sind, das ist gar nicht so einfach. Und da war muss ich der Düsseldorfer Presse danke sagen, dass sie das mitgemacht haben. Das war die eine Schützenhilfe. Und die andere Schützenhilfe war, das war gar keine Verstellung von mir, sondern ich hatte immer einen Hang für Sing-Song. Durch meine Großmutter hat das ganze Gesangbuch auswendig gekonnt. Immer gerne gesungen. Als Junge hatte ich auch eine schöne Stimme, schönen Sopran, und habe sogar Geld verdient. Wenn ich auf der Straße mit dem Bollerwagen ging, wurde ich reingerufen, kriegte was zu essen und Spielzeug, auch mal ein Markstück zugeschenkt. Ich habe gedacht, oh, mit Singen kannst du Geld verdienen. Da habe ich immer gesungen, das war schön. Also nach dem Stimmbruch war dann leider nicht mehr so schön, aber die Liebe zum Sing-Song war geblieben, und ich hatte immer komischerweise eine unglückliche Liebe zum Jazz. Immer ein bisschen gespielt, das hat nie gut funktioniert. Aber in Salzburg, beim Dirigierkurs bei Karajan, gab es eine Schwarze, eine Sängerin, die musste ich immer begleiten für Puccini. Und dann habe ich eines Tages gesagt, hör mal zu, Ines hieß sie, Ines, kannst du nicht auch, ach, hast du nicht Gospels gelernt, Spirituals gelernt? Und dann hat sie gesagt, ja, die kann ich. Ich sage, lass doch mal singen. Ach, sagt sie, muss das sein. Ich sage, tu doch mal. Sagt sie, ja, Mann, ich habe sie von meiner Großmutter gelernt. Und für die Großmutter waren diese Gospels überlebenswichtig. Und dann sagte sie einen Satz, den man ich nie vergessen habe. They were, die Großeltern, they were taken as animals in the fields. Sie wurden gehalten wie Tiere auf dem Felde. Und sie, nur das Singen dieser geistlichen Lieder und diese Religion und diese Jesus-Geschichten und gesungen so, I want to be like Jesus, das hat sie am Leben gehalten. Und ich habe diese Frau sehr geliebt, aber muss dazu sagen, damit kein Irrtümer entstehen, wir waren damals alle sehr streng erzogen und sie war Baptistin und sie küsste zwar sensationell, das war erlaubt, aber die Herrlichkeit hörte hier beim Brustbein auf. Also alles darunter war nichts mit heute, um das mit Ulrich Fischer zu sagen, in aller Keuschheit. Also von dieser Frau habe ich auch die Liebe zu den Gospels gelernt. Und dann haben wir hier auch noch ein Düsseldorfer Studio gehabt, die haben ja Gospels gesungen. Und das war natürlich in den, wer das noch mitgekriegt hat, in den Beatmessen und so in den 60er, 70er Jahren. Die Bude war voll. Und als wir 63 den ersten Himmelfahrtsgottesdienst gemacht haben, da war so eine klitzekleine Notiz in der Zeitung. Und da kam ein Bus aus Hubbelrath und ein Bus aus Krefeld und die Bude war bis oben voll und alle haben gestaunt. Ja, und da konnte man doch nichts dagegen sagen. Das Presbyterium sagte auch, da stand zwar in der Zeitung, Niggermusik in der Kirche, was ist das hier? Und da stand dann noch, dass man sollte den Blar mit der Hundepeitsche in die Puster jagen, weil er hier Niggermusik gemacht hat. So, aber auf der anderen Seite waren natürlich die Leute auch beeindruckt, dass die Bude voll war, und zwar voller als normal. Und dann hatte ich natürlich gut spucken, indem ich gesagt habe, ja, für mich als Lutheraner, das wollte ich noch sagen, wir waren ja lutherisch, meine Familie kommt ja ursprünglich aus Österreich, die Blaurers, Lutheraner. Die Lutheraner waren immer Luther, Volksgesang, also volkstümliche Musik könnten wir sagen, und Kunst. Luther hat selber kunstvolle Motetten geschrieben, Noria sat viva, das ist ein tolles Stück, polyphone Musik. Für ihn war der größte Komponist Josquin. Von Josquin hat er gesagt, er musste nicht machen, was die Noten wollten, sondern die Noten mussten machen, was er wollte, Josquin. Und seine Kantoren, also Johann Walter, das waren große Meister der Polyphonie, achtstimmige Magnificats, unglaublich polyphon. Das war diese, wie soll ich sagen, diese zwei Füße, auf der die Kirchenmusik stand, auf der Volksgesang und auf der Kunstmusik, nicht? Und das war meine Überzeugung. Und insofern musste ich gar nicht lügen und musste gar nicht irgendwas vorspielen, was gar nicht, für mich war das eine Überzeugung. Und das hat mir das im Grunde hier das Standing gesichert, dass keiner mehr an den Karren fahren konnte. Wir hatten die Bude voll bei den Gospels und bei der Rockmusik. Und wir hatten ein elitäres Publikum, wenn wir Zimmermann spielten, das waren die ersten Sachen, Kröll und Zimmermanns Bratschensonate und was wir alles gemacht haben. Ich habe ein Stück für drei Vibraphone, Trinité. Aber da war dann die Zeitung da und hat uns gelobt, dass hier die neuen Dinge kamen. Insofern war das mit dieser Doppelgleisigkeit ein sehr schönes Tun. Und das ist im Grunde ja eigentlich geblieben, solange ich im Amt war. Beziehungsweise bis ich nach Jerusalem ging.
Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Also auch hier Pionierarbeit auf verschiedenen Ebenen. Ich habe ja eben schon angesprochen, dieses Dreieck Düsseldorf, Ostpreußen, Jerusalem. Wir haben jetzt viel über Ostpreußen gesprochen, viel über Düsseldorf. Jetzt kommen wir vielleicht zu Jerusalem. Du hast ziemlich genau in der Mitte deiner Berufsjahre als Kantor hier an Neander ein Sabbatical eingelegt und bist mit deiner Frau Margret für ein Dreivierteljahr, glaube ich, nach Jerusalem gegangen. Und dort sind wahrscheinlich auch die ersten Inspirationen gekommen für deine Jesus-Passion, vermute ich mal. Kannst du uns erzählen von diesem Aufenthalt, wie das war für dich? Warst du zum ersten Mal damals in Israel?
Also du musst mich stoppen, weil es gibt eine Krankheit in meinem Alter, die heißt Eloquentia senilitatis. Und es ist schwierig. Und solange die Birne noch einigermaßen funktioniert, taucht dann das ganze Panorama auf. Also Jerusalem. Einige haben ja am letzten Sonntag, also Sonntag vor einer Woche, die ziemlich gute Aufführung, ja. Also muss ich schon sagen, die Susanne Hickel, dass auch junge Kollegen jetzt das weitertragen, das ist einfach Glück, muss ich sagen, in Düsseldorf. Ich habe Glück gehabt in Düsseldorf, in vielerlei Hinsicht. Mit den Frauen und mit der Musik und überhaupt. Also, Jerusalem war eigentlich auch ein Kindheitstraum. Denn als ich oben immer auf das Kreuz guckte, da hat die Lehrerin uns gesagt, das ist Jesus, der ist aus Jerusalem gekommen. Hä? Jerusalem, wo ist Jerusalem? Also da habe ich Jerusalem gehört. Und dann war es etwas, ich habe ja heute extra den Hut nicht aufgesetzt, normalerweise habe ich immer einen Hut auf, das musste ich meinem Großvater versprechen. Mein Großvater war zwar kein Jude, er war auch ein Lutheraner, aber er hatte einen großen Freund, seinen jüdischen Eisenhändler. Und mein Vater war auch dabei. Und die haben folgendes Ritual gehabt. Wenn mein Vater Eisen kaufen ging, dann gingen sie zu dem Juden Lehmann in Bartenstein und der hat sie nicht ins Büro geholt, sondern in seine Stube. Und da stand Schnaps und Zigarren, also nicht papierne Glimmstängel, sondern richtige Kuba-Zigarren. Und sie haben alle einen Hut aufgesetzt. Und Vater hat nur angedeutet, was sie gemacht haben. Ich nehme an, sie waren alle religiös, natürlich bis oben, aber sie waren Sozialisten. Und der Opa hat mir eingebräut, hör zu, es gibt keinen Herrn auf dieser Erde. Die Herren sind alle Mist, zum Beispiel der große Kaiser, unser Kaiser Wilhelm, er hat das ganze Reich gegen die Wand gefahren. Und nachher auch Adolf, die großen Herren. Hüte dich vor den Herren. Dulde nicht, dass du mit Herr angeredet wirst. Wo ich irgend kann, sage ich bitte, ich bin nicht Herr, bla, ich bin der Oskar Gotti. Bla. Und rede auch keinen mit Herren an. Ich musste neulich an den Bundespräsidenten schreiben, weil ich Geld für mein Projekt in Polen haben wollte. Habe ich auch nicht geschrieben, sehr verehrter Herr Bundespräsident, sondern sehr verehrter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ich glaube, er war böse, hat mir nicht mal geantwortet. Also, das ist mit dem Herrn und dem Hut. Und jetzt ist Folgendes, es gab dann den Moment, da wurde, es war 38, da stand der alte Chef der Mühle, wo einer unserer Familie hat dort Heizer gearbeitet. Und dieser alte Meier saß im Rollstuhl, im Schaukelstuhl und um sich herum lauter Spielsachen. Bunte Bleisoldaten, also bunt bemalt, Blei, eine Kostbarkeit für uns. Wir haben mit Kastanien geschmissen und mit kleinen Steinen, aber nicht mit Bleisoldaten. Und dieser alte Mann sagt, wir sollten das mitnehmen. Ich sage, wie einfach mitnehmen? So kostbare Sachen. Dann haben wir angefangen, wenn erst einer einen Stein nimmt, einen Soldaten nimmt, dann eben alle. Und ich habe die Taschen vollgesteckt mit diesen Bleisoldaten. Und dann habe ich gefragt, nach Vater, warum sitzt denn dieser alte Jude, das wusste ich, warum sitzt er da am Stuhl? Ja, er kommt nach Palästina. Ja, habe ich gedacht, Palästina, da wo Jesus geboren ist. Und das war der erste Baustein für Palästina. Als ich dann bei Kellerman in der Klasse war, der war überhaupt gar nicht religiös, der war ja ein Sozialist und Existenzialist, also nicht sagte, wie heißt der große Dichter?
Camus.
Nobelpreis, was?
Camus.
Camus. Er war ein großer Freund von Camus, er hat ja eine Oper geschrieben, Belagerungszustand, Camus. Und einmal ging ich zu Kellermann in den Unterricht und hatte nichts gemacht. Sonst hatte ich immer was gemacht. Und ich sage, ich tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich muss von Bach die Matthäus-Passion einstudieren. Und wenn man das erste Mal macht, ist es kein Spaß, dann ist richtig was los. Und dann habe ich gesagt, wir machen Bachs Matthäus-Passion. Dann guckt er mich an und sagt, Kellermann, wie bitte? Du, Matthäus-Passion, muss das sein? Da gibt es auch Rilling, der macht das jeden Tag. Und alle machen das in jeder deutschen Stadt. Dazu braucht man dich nicht. Mach deine eigene Passion. Das war noch, bevor ich 81 nach Jerusalem ging. Und ich hatte das damals für bescheuert gehalten, eine eigene Passion zu machen. Kurzum, dann kam ich in Jerusalem. Das war wirklich eine sehr großartige Zeit, wo ich viel Freunde gefunden habe. Das ist ein abendfüllendes Programm. Nur, was ist für die Jesuspassion übrig geblieben? Es waren die ersten Bausteine, wo ich zum Beispiel, nur ein Beispiel, wenn Sie in Jerusalem der Westmauer gegenüber ins Café gehen, im Jewish Quarter, gibt es ein Quarter Café, und wenn Sie da rausgehen, dann geht ein Schild, da heißt, here is the way to the burnt house, zu dem verbrannten Haus. Dieses verbrannte Haus gehörte einem Priester der damaligen Zeit. Das Jerusalem war ja dann 70 zerbombt, also verbrannt, zerstört. In diesem Haus wohnte Katros. Katros war ein hoher Priester und er hatte eigene Gewichte und diese Steine stand Katros drauf. Und von diesem Katros gibt es ein Lied. Oili mi bet Katros. Oili, also mir ist weh von dem Haus des Katros. Das sind alles falsche Hunde. Das war ein Volkslied aus der Zeit Jesu. Und das war, fand ich so toll. Dann bin ich, als ich nach Düsseldorf zurückkam, habe ich eine Szene geschrieben, Jesus in Gethsemane. Und wenn man da die Psalmen sieht, also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch der Freund, der mein Brot gegessen hat, beißt mich in die Wade. Das sind alles alte Psalmen. Und ich hatte die Schofarrufe im Ohr, habe ich dort Schofarblasen gelernt. Und ich hatte mitgebracht, das war für Düsseldorfer wieder interessant, das wusste ja keiner, Mendelssohn hatte, er war ja in Düsseldorf 2 Jahre und kam dann immer wieder hierher, er hat ja in Düsseldorf den Paulus geschrieben, wie man weiß, und später hat er den Elias geschrieben. Und das wird immer überall gespielt, großartige Werke. Aber, was niemand weiß, er wollte noch einen Christus schreiben. Und in Jerusalem hatte ich in einer alten Mendelssohn-Ausgabe im Appendix Fragmente für diesen Christus gefunden. Und ich habe gedacht, das machst du. Und dann habe ich hier in der Johanneskirche diese Fragmente zum ersten Mal aufgeführt. Ein Stück zu Weihnachten. Wo ist der neugeborene König? Da kommen die so angestaffte Gäste. Und dann nachher, ihr Töchter Zions weint über euch und eure Kinder. Unglaubliche Passionsgeschichte. Und da habe ich gedacht, da muss da was dazukommen. Und dann habe ich die Jesus in Gethsemane komponiert. Und später Einzug in Jerusalem. Und da habe ich immer noch nicht gedacht, das soll eine Passion werden. Und dann, als der Kirchentag kam, wurde die Passion. Das wäre ohne das Erlebnis Jerusalem, was nicht nur jüdische Elemente angeht, Schofa oder Textelemente aus der Zeit. Stellen Sie sich vor, Sie finden ein Volkslied aus der Zeit des Tempels. Die biblischen Berichte sind ja alle nicht original aus der Zeit. Die sind alle nach der Zerstörung des Tempels geschrieben und haben natürlich Übermalungen aus der entsprechenden Zeit. Es durften die frühen Christen ja nichts gegen die Juden sagen. Entschuldigung, nichts gegen die Römer sagen, denn die Römer waren die Herren. Also haben nicht die Römer Jesus gekreuzigt, sondern die Juden haben geschrien, sein Kreuzige ihn oder sein Blut komme über uns. Da waren die Juden dann schuld. Und das hat mich umgetrieben, diese diese Textgeschichten. Und wenn Sie dann einen Textbaustein aus der Zeit des alten Tempels, aus der jesuanischen Zeit finden, dann ist das wie ein Goldfund. Und ich bin dann auch durch Jerusalem später auch gegangen und im Norden habe ich gesucht, das Urevangelium zu finden. Ich will darüber jetzt nicht reden. Das war spannend mit der Schaufel, weil es gab ja die, man hatte gefunden, in die Höhlen von Qumran hatte man ja biblische Rollen gefunden. Und ich habe gedacht, mein großer Freund aus Jugendtagen, der hat versprochen, ich helfe dir. Und dann bin ich mit der Schaufel und habe gebuddelt in Magdala, da wo Maria Magdalena geboren ist, am See Genezareth. Da ist ein Ausgrabungsfeld, da durfte ich hin, ist nicht öffentlich. Und dann habe ich gehofft, ich würde eine alte Rolle finden, das ist natürlich Quatsch, aber das war schon toll. Und diese Zeit in Jerusalem hat eben dazu geführt, und es war nicht nur die Passion, es war das Orgelkonzert, es waren Lieder, aus Jerusalem, und das hat nicht aufgehört bis heute, glaube ich, nicht. Und das können wir vielleicht am Schluss besprechen, das ist noch ein, ich habe Versprechen eingelöst mit der Passion, ich habe eine Weihnachtsgeschichte, ein Jesus-Geburt geschrieben, das ist auch wieder eine Story, ich habe ein Osteroratorium geschrieben mit vielen jüdischen Texten, ich habe eine Himmelfahrt geschrieben, also alle großen Evangelien, also alle großen Feste habe ich im Oratorium geschrieben. Und ich habe eine Verpflichtung, ja, Sie kennen das wahrscheinlich auch, dass irgendwann meinen Sie, einen Anruf zu bekommen, der Sie verpflichtet. Jetzt musst du das machen. Und ich, als ich am Berg Zion saß, und da ist ja unten das Davidsgrab, König David, meine E-Mail heißt ja King David Music. Und an diesem Davidsgrab oben ist der Abendmahlsaal. Ob das wirklich das Davidsgrab ist, kann natürlich keiner genau sagen. Aber und da tönte in mir die Stimme, das ist ja der Berg Zion da oben, begrabt ihn am Berge Zion. Also ich habe gedacht, ich spinne, ich halluziniere. Da begrabt ihn am Berge Zion. Das ist der letzte Satz einer Oper, die ich dann schreiben sollte, bis heute nicht geschrieben habe. Also die Geschichte von Bathsheba und König David, das ist so spannend, wie König David die Bathsheba klaut. Sie kann sich ja nicht wehren. Und dann kommt der kleine Salomo raus und singt dem Papa seine Lieder vor und sagt, Hoi Adonai lo exahor, kenne ich doch. Ja, der Papa, das ist dein Song, den hast du gemacht früher. Und dann kommt am Schluss die Geschichte, wo der David von seinen eigenen Söhnen attackiert wird und die Bathsheba rettet das Reich und ganz am Schluss ist er matt und liegt im Bett. Und dann legt die Bathsheba ihm noch eine Jungfrau ins Bett, die ihn nochmal munter machen soll. Klappt nicht. Und dann geht sie noch einmal und dann wackelt die Wand und der Chor singt den großen Psalm. Und dann stirbt er in ihren Armen. Das war alles in dem Augenblick da im Berg Zion. Und dann nimmt sie den ausgemergelten König David, den ollen Heini, dann, also er war ja toll, früher, nachher nicht mehr. Und sagt ganz laut, begrabt ihn am Berge Zion. So, und das steht immer noch da, jetzt wo ich fast alles abgearbeitet habe, steht immer noch da. Und wann kommt dann die Stimme und wann machst du dich an die Arbeit? Ne? Ich darf das meiner Frau nicht sagen. Sie ist Gott sei Dank heute Abend nicht da. Sonst kriege ich immer geschimpft.
Wir sind gespannt auf die Oper, auf jeden Fall. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zur Jesus-Passion. 1985 war die Uraufführung und wie gesagt, vor 9 Tagen konnten wir eine sehr eindrucksvolle Aufführung in der Svitbertus-Basilika erleben. Da wurde das Oratorium bezeichnet als erste nicht antijudaistische Passionsvertonung. Das heißt, du wolltest Sätze vermeiden, wie sie bei Matthäus Passion, Johannes Passion von Bach vorkommen. Wir haben ein Gesetz und dieses Gesetz sagt, er soll sterben, zum Beispiel in der Johannespassion oder in der Matthäuspassion, sein Blut soll kommen über uns und unsere Kinder. Du verwendest sehr viel aramäische Texte, also die Sprache, in der Jesus gesprochen haben soll, und du hast auch zeitgenössische Gedichte, Lyrik aus den 40er Jahren mit drin gehabt von jüdischen Autoren. Also eine sehr interessante Mischung. Vielleicht können wir zum Abschluss jetzt noch kurz fragen, du hast ja schon angedeutet, eine Oper steht an. Die meisten deiner Werke sind ja wirklich, kann man sagen, glaube ich, religiös inspiriert oder sind auch Menschen gewidmet, die Theologen waren, wie zum Beispiel dem Friedrich Spee, wenn ich da dran denke, an die Todsnachtigall, übrigens auch Saxophon, Schlagzeug und Ensemble, glaube ich, ne? Dem großen Kritiker der Hexenverfolgung. Also sehr vieles. Gibt es auch Werke, die diesen Bezug überhaupt nicht haben? Also gibt es, sagen wir mal, pure Säkularmusik in deinem Schaffen? Oder ist das undenkbar? Bist du jemand, der das Gebet, den Glauben komponiert?
Naja, es gibt sehr viele Stücke, nicht viele, aber es gibt immer wieder Stücke, die mit Freunden zu tun haben. Vielleicht darf ich das noch erwähnen. Auch nochmal, schade, dass die... es gab immer wieder Leute, die auf Düsseldorf geschimpft haben. Das ist gar nicht so lange her. Ich weiß nicht, wo das war, ein Vortrag. Mendelssohn ging aus Düsseldorf weg, war enttäuscht, weil das Orchester so schlecht war nachher. Oder weil er mit dem Klingemann, oder wer nicht Klingemann, nicht mit seinem Operndirektor nicht klarkommen konnte. Schumann war nicht glücklich hier. Na gut, Schumann, das muss man sagen, der war schon sehr krank, als er nach Düsseldorf kam. Und wenn er nicht die Clara gehabt hätte, die ihn überall vertreten hat und rausgehauen hat, dann wäre das von Anfang an ein Desaster gewesen. Anne Ries ist aus Düsseldorf nach 3 Jahren, und der war toll, dann nach Köln gegangen, in Köln wurde er glücklich. Also immer wieder Komponisten, auch unlängst Trojan, der mir was auf Düsseldorf geschimpft hat. Ich habe da einfach immer wieder Schwein gehabt, also jedenfalls nicht viel negative Erfahrung oder schwierige Situation. Zu diesen guten Erfahrungen von Düsseldorf muss ich mal so sagen, nicht nur damals, als ich Schumanns Johannespassionsbearbeitung wieder entdeckt habe. Schumann hat ja hier Bach-Pflege gemacht. Das war nicht Mendelssohn, das war Schumann. Er hat die Clara Klavierkonzert gespielt von Bach. Dann hat Schumann die Johannespassion bearbeitet. Und das habe ich gefunden. Und hatte in der Schumann-Forschungsstelle den Dr. Apel, der gesagt hat, Mensch, ja, das ist doch interessant. Und der konnte mir ein paar Dinge an die Hand geben, die so spektakulär waren, dass ich dann gesagt habe, wir rekonstruieren die Aufführung. Haben sie auch gemacht. Das hatte also, gut, auch geistig, aber wir haben es in der, auf dem Schumann-Fest und in der Turnhalle gespielt. Das ist die eine Sache. Also ein Freund, der mir geholfen hat. Freunde, die mir geholfen haben. Also, es gibt einen Club, der immer mit Freundschaft zu tun hat. Ich weiß nicht, ob welche hier sind. Sie sehen, ich trage es mit Stolz, die Marke. Jetzt bin ich inzwischen auch befördert in dem Verein als Paul Harris Fellow. Das ist der Rotary Club. Die Rotarisch, ich habe dort, und es gibt, man redet sich ja bei den Rotariern normalerweise mit Freund an, nicht immer, aber eigentlich ja. Aber ich habe in meinem Club zumindest, in dem Club Pempelfort, es gibt 5 Düsseldorfer Clubs, da habe ich wirklich Freundschaft erfahren. Von Anfang an, ich kam rein, da war ich eine arme Kirchenmaus. Und da saß drin zum Beispiel der Chef der Commerzbank, Gleustein. Da saß drin ein anderer Chef von der Deutschen Bank, der Zapp, Freund Zapp. Und ich weiß nicht, ich wurde reingewählt, weil in diesem Club gehört es zur Gründungsurkunde, zu der Genealogie oder zum Genbestand, dass nicht nur Kohle, Stahl, Banken, was noch, vielleicht noch ein paar Mediziner sind, sondern eben auch Kunst. Da war zum Beispiel drin der Maler, der diese ganzen wunderbaren Porträts gemalt hat. Fällt mir gleich wieder ein. Und der so ein großer Musikfreund war, dann sind immer wieder Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hör mal zu, ich habe gehört, du willst nach Jerusalem fahren. Das war der Zapf von der Deutschen Bank. Brauchst du nicht Geld? Da habe ich, natürlich brauche ich Geld. Er sagt, pass auf, ich kann Ihnen 5.000 Euro sofort schicken. Darüber kann ich verfügen. Wenn du mehr brauchst, 20, 25, muss ich einen Vorstandsbeschluss haben. Ich sage, 5.000 ist schon toll. Und dann sind wir nach Jerusalem gefahren und dann kamen die ersten 5.000 von meinem Rotary Club. Und dann kam das immer, dann haben wir die Orgel in Oberkassel gebaut. Dann hat unser Club für die Orgel in Oberkassel mitgesammelt. Dann, als jetzt ganz schlimm die Orgel da oben gebaut wurde, war immer wieder Freunde aus dem Club, die gesagt haben, da machen wir mit, das ist gut. Deutsch-polnische gute Nachbarschaft. Das ist ja auch ein Teil der rotarischen, wie soll ich sagen, Aufgabenstellung, dass man Nachbarschaften freundlich macht. Und immer wieder ein Freund. Und ein Freund will ich jetzt zum Schluss noch sagen, der leider gestorben ist. Und damit will ich deine Frage beantworten. Es gibt einen Freund, das haben Sie wahrscheinlich alle in der Zeitung gelesen, das war Udo van Meteren. Udo van Meteren hat, ich weiß nicht, woher er das viele Geld hatte, aber man kann ja auch in Cannes es versaufen und mit dem Schiff fahren hin und her und sich ein gutes Leben machen. Aber er hat das nicht gemacht, sondern er hat das Geld ausgegeben für Studienplätze auf der Uni, für neue Musik bei Marc-Andreas Schlingensiepen. Im Musikverein hat er die ganze Singpause bezahlt. Das ist alles Udo van Meteren. Und Udo van Meteren, da bin ich dann, weil er ja bei uns in der Gemeinde wohnte und auch evangelisch war, seine Frau war Katholikin, bin ich hingegangen und habe ihn gebeten für das Buch, was Sie da sehen haben, dreimal neu. Da fehlte Geld. Und dann hat er gesagt, was brauchst du denn? Er sagt, ich wollte es kaum zu sagen, brauchte 9.000 Euro. Er sagt, okay, wenn Sie rausgehen, dann sagen Sie der Frau Peters Ihre Kontonummer, dann kriegen Sie 9.000 Euro. Er hatte nur eine Bedingung, es musste in einem Verlag sein. Und dann akzeptierte er, dass es die Düsseldorfer Musikbücherei, also hier, wo wir jetzt sind, hier, unser Freund Kalk, weiß ein Lied davon zu singen, der hat ja Korrektur gelesen. Also, und das war gut, das genug für Udo van Meteren. Und immer, wenn es brannte und ich wirklich nicht mehr weiter wusste, und auch bei meinem Rotary Club dachte, das ist vielleicht nicht ganz unsere Aufgabenstellung, ging ich zu Udo van Meteren. Zuletzt mein Orgelprojekt in Polen, das war alles fertig. Es war der Vertrag unterschrieben, wir hatten einen Termin für die Einweihung, für das Konzert, für die erste Stufe. Dann meldet der Orgelbauer April, die großen Holzpfeifen, die 32 Fuß Holzpfeifen aus Fichtenholz, sind voller Holzwurm und können nicht gebraucht werden. Ich sage, um Gottes Willen, warum hat er das nicht vorher gesehen? Ja, sowas konnte man nicht sehen, weil der Holzwurm ganz schlau gefressen hat. Der hat innen gefressen und wenn er nach außen kam, hat er gesehen, ja, ist er dort wieder abgehauen. Also hat man nicht gesehen, dass da überall kaputt ist. Ne? Das sollte 18.000 Euro kosten. Können Sie mal 18.000 Euro? Nee. Also, ich zu Udo und er sagte, ist es nicht. Das war kurz bevor er starb, musste immer ganz dicht an sein Ohr. 18.000 Euro. Und dieser Udo, dem war vorher seine Frau gestorben, die kannte ich auch, eine wunderbare Frau. Und da hatte ich ein kleines Lied komponiert. Und für Udo, der hatte einen Spruch geschrieben, der wie ein Bibelspruch ist, wirklich toll. Da steht, wenn Sie mal an den Napoleonsberg im Hofgarten gehen, da steht seine Figur, die Bronze, der Mahner, der macht so, ist der Mahner, hat Udo aus Russland mitgebracht, zur selben Zeit, als mein Freund von der Deutschen Bank, der Christians, den Maler mitgebracht hatte, den mit dem schwarzen Quadrat. Also, da steht unten dieser Spruch dran und da habe ich gedacht, das will ich, das muss ich komponieren. Das ist keine Kirchenmusik, sondern das ist eine Musik für einen Freund. Und um das abzuschließen, es starb mein Freund Wittig, der die Buber-Gesamtausgabe fertig gemacht hat in seinem Ruhestand, starb leider lange, lange vor mir. Dem habe ich ein Lied geschrieben und er hatte mir aufgegeben, einen Text von Buber zu vertonen, den ich gar nicht so toll fand, weil er sehr intim war für seine Frau. Also, und es gab noch einen Freundschaftsdienst, wo für mich dieses Begriff Freundschaft sehr, soll ich sagen, sehr groß geworden ist. Und das, einer lebt noch von den großen Freunden, will ich jetzt nicht erzählen. Und deshalb, wenn du fragst, auch außer dem lieben Herrn Jesus und dem Chef da oben, es sind die Freunde, die einem das Leben leichter machen und die einem das Leben erfüllt, helfen, erfüllt zu machen und Pläne zu realisieren. Deshalb, und Sie werden dann auch hier etwas finden in dem Stück für Freunde.
Ja, ich glaube, das ist ein wunderschöner Schluss unseres Gesprächs über große Freundschaften in Düsseldorf. Lieber Oskar, du erfreust dich geistiger Frische und guter Gesundheit. Wir sind gespannt auf weitere Werke und wünschen dir jetzt viel Erfolg und Freude bei den zahlreichen Veranstaltungen, die noch folgen, aus Anlass deines 90. Nehmen Sie den Flyer mit, dann sind Sie informiert. Alles Gute und herzlichen Dank.
Danke.
Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf.